Hallo, liebe Hörerinnen von Radio Attac auf Radio Rüsselsheim. Heute beim Telefoninterview und heute ist einige Tage vor der Live-Sendung, das ist also eine Aufzeichnung, Ali Fatollah Nejad. Wer ist Ali? Er war vor einigen Jahren, ich glaube es waren so 5 Jahre, schon mal hier in Rüsselsheim zu einer Veranstaltung zum Thema Iran und er wird wiederkommen am 5. Oktober. Auch zu diesem Thema Iran und die Länder drumherum, das Geschehen im Iran und drumherum das Atomabkommen. Das werden dann die Themen sein und ich denke, das werden auch heute die Themen sein. Ja, wer ist er? Ich lese einfach mal vor, was Deutschlandradio Kultur bei einem Interview unten drunter dann geschrieben hat. Er ist Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und hat studiert, dieser deutsch-iranische Politologe, in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden und hat promoviert über internationale Beziehungen an der School of Oriental and African Studies in London. Ist außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Orient-Institut am Center of International Cooperation and Development Research der Universität Brüssel und lehrt in Berlin und London über die Themen Iran und Globalisierung und Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten. Ein weites Feld. Wir duzen uns. Ich bleibe jetzt beim Interview auch dabei. Mhm. Ali, stimmt das alles noch so? Bist du da überall noch Mitglied oder hast du noch weitere Mitgliedschaften inzwischen? Und was ist das wissenschaftliche und auch politische Feld, das du so beackerst?
Okay. Einen schönen guten Tag zunächst einmal. Freue mich, mit dir wieder reden zu können und freue mich auch auf die Veranstaltung in Rüsselsheim. Die Kurz-Bio, die stimmt. Ich gebe allerdings jetzt gerade keinen Kurs mehr in Berlin. Habe im letzten Semester den einzigen Kurs zum gegenwärtigen Iran in Berlin gegeben an der Freien Universität. Und momentan habe ich jetzt einen neuen Auftrag bekommen und werde für das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart die Hauptstudie zu verfassen haben zur zukünftigen deutsch-iranischen Kulturbeziehung.
Aha, also ganz speziell jetzt Kultur, nicht die allgemeine Politik.
Genau. Okay. Und sonst wissenschaftlich und politisch, um auf deine Frage zu antworten, beschäftige ich mich ursprünglich eigentlich kommend aus der Analyse der amerikanischen und europäischen Außenpolitik. Das ist ungefähr so zu dem, was ich früher gearbeitet habe, lange Jahre. US-Außenpolitik sehr stark. Und in meinen Londoner Jahren habe ich mich zunehmend mit Iran und der Region beschäftigt und auch zu der Region auch in London unterrichtet, Globalisierung und Entwicklung, wie du schon erwähnt hast. Und das, was mich mittlerweile sehr stark passioniert, ist ein anderes Thema, und zwar wie die Weltordnung im 21. Jahrhundert ausschaut, wie die postunipolare Weltordnung zu verstehen ist, quasi nach der US-Unipolarität und vor einer vollkommen multipolaren Weltordnung, die wir meines Erachtens noch nicht ganz haben.
Okay, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Jetzt erstmal noch was, wo man dich auch vielleicht schon gehört, gesehen hat. Ich zitiere mal kurz aus einem Interview, das Tony Corballis, ich sag mal ein Kollege, der auch Radio macht und das ins Internet stellt, mit dir geführt hat. Er schreibt, it really felt like I was interviewing Noam Chomsky. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man Noam Chomsky interviewt und sagt, he was so lucid on power play in the Middle East. Also er kennt sich da voll aus. Das werden wir gleich hören. Dann kommt aber nochmal Germany's young former music radio show host, nicknamed Mustache Ali. Also du hast offenbar auch Radio gemacht, du hast Musikshows im Radio gemacht, hast dich dabei Mustache Ali genannt. Machst du das nicht mehr, weil das ja frühere Music Radio Show da heißt?
Genau, bevor ich auf die Frage antworte, muss ich natürlich dem relativieren, was Tony Corballis da geschrieben hat. Also ich glaube, es ist überhaupt nicht fair, mich mit solch einem intellektuellen von so großer Bedeutung wie Chomsky überhaupt in einem Satz zu nennen. Das erstmal dazu.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen Werbung einfach für ihn selbst, dass er sagt, ich habe da so bedeutende Leute hier in meinen Chats.
Ja. Obgleich die Serie, die er macht, das sind einfach, also er pickt sich interessante Leute aus und führt Gespräche mit denen.
Ja, man kann auch auf diese Website gehen, empfehle ich jetzt einfach mal corballis.com und gucken, wer da so alles interviewt wurde und kann sich das auch anhören.
Ja. Danke sehr. Deine Frage war,
was ist mit den Radioshows?
Ach, mit der Radiosendung, genau. Ja. Ich habe, als ich in Münster studiert habe, habe ich eine Radiosendung gehabt namens Elektrogard, wo es um elektronische und urbane Musik ging. Mein Künstlername war allerdings Monsieur Ali, nicht Mustache Ali, das ist nicht ganz richtig, okay. Und habe diese Sendung ungefähr 2 Jahre lang gemacht. Das war eine zweistündige Sendung, donnerstags von 22 Uhr bis Mitternacht im Campusradio Münster, was damals von allen Campusradios eigentlich, könnte man sagen, sehr, sehr professionell aufgestellt war. Und es gab auch sehr, sehr schöne, sehr gute Sendungen, die auch sehr stark, sehr auch viele Preise bekommen haben. Und da habe ich 2 Jahre lang diese Sendung gemacht und hatte immer in der zweiten Stunde dann auch einen DJ da, der dann live aufgelegt hat. Ja. Aber das hat halt damit zu tun, dass ich im privaten Leben auch sehr stark mich für Musik interessiere und seit ungefähr über 10 Jahren eigentlich einen großen Freundeskreis innerhalb der elektronischen Musikszene habe.
Okay, dann kommen wir nochmal zurück auf deine Promotion, die ja jetzt passiert ist zwischen deinen beiden Rüsselsheimer Aufenthalten. Du hast also an der SOAS, der School of Oriental and African Studies, promoviert und ich glaube bei Gilbert Achkar. Kannst du zu beiden nochmal was sagen? Was ist diese School? Und welche Bedeutung hat eigentlich dein Doktorvater da so in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion?
Also die SOAS, das ist, so wird die Abkürzung ausgesprochen, also die School of Oriental and African Studies in London, ist eigentlich die weltweit führende Forschungsstätte zu Asien, Afrika und dem Nahen Mittleren Osten, also sehr große geografische Räume. Aber die School, die SOAS ist, hat unglaublich viel Expertise in was verschiedene Disziplinen Bezug nehmend auf diese Region anbelangt. Deswegen hatte ich auch das Interesse, dorthin zu gehen und dort zu promovieren. Ich hatte 2 Doktorväter. Der erste war der von dir erwähnte Gilbert Achkar, der sehr vielen bekannt ist als einer der Mitbegründer von Le Monde Diplomatique.
Ja.
Und viele Leute kennen aus dem Zusammenhang und seinen Artikeln in der Le Monde Diplomatique. Er ist ein gebürtiger, er ist ursprünglich ein Libanese, 1982 nach der israelischen Invasion und Angriff auf Libanon ist er nach Frankreich emigriert und wurde dort später Professor an der Universität in Paris. Er war auch daraufhin am Centre Marc Bloch, dem Deutsch-Französischen Sozialwissenschaftsinstitut in Berlin, bevor er eine Professur bekommen hat in Development Studies und International Relations an der SOAS. Der zweite Doktorvater ist Arshin Adimoradam, das ist einer der führenden Iran-Experten weltweit, recht jung, hat aber unglaublich viel schon geschrieben, genau wie ich, ein Iraner, der in Deutschland aufgewachsen und auch ausgebildet wurde. Und der das Zentrum für Iranstudien in London leitet, was an der SOAS auch ist. Das ist das einzige Zentrum für Iranstudien in der britischen Hauptstadt. Und Gilbert Achkar leitet das Zentrum für Palästina-Studien und ist einer der führenden Intellektuellen der arabischen Welt und auch einer der bekannten Marxisten.
Okay, dann gehen wir doch mal jetzt in die aktuelle Diskussion rein und versuchen das aber doch ein bisschen historisch einzubetten. Also es gibt ja jetzt, oder es liegt vor, dieses Atomabkommen zwischen wem eigentlich? Wer sind die Partner? Kannst du das nochmal genau sagen? Weil an den Verhandlungen haben ja mehr teilgenommen. Ne? Wer unterschreibt denn jetzt im Endeffekt dieses Abkommen?
Das Abkommen, also das sogenannte Atomabkommen, zwischen den P5 plus 1 oder wie man es in Europa vorzieht zu nennen, die E3 plus 3. Das sind 6 Staaten, sind 6 Großmächte. 5 von denen sind permanente Mitglieder des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland. Also da kommen wir auf 6. Das waren all die Länder, die eigentlich mehr oder weniger involviert waren innerhalb des sogenannten Nuklearstreits der vergangenen Dekade. Und diese haben auch verhandelt mit Iran seit der Amtsübernahme des neuen iranischen Präsidenten, wonach ja dann der Verhandlungsprozess wieder in Gang kam.
Der neue Präsident ist Rouhani, ja?
Genau, richtig, genau, Präsident Rouhani. Aber in erster Linie waren das eigentlich könnte man sagen, bilaterale Verhandlungen fast schon. Es waren, eigentlich ging es in erster Linie natürlich um die zwei Kontrahenten, die USA und Iran.
Also so kam es jetzt auch in der Presse rüber, ne? Also Obama versucht das durchzusetzen und im Iran, die müssen das auch jetzt irgendwie nach innen vertreten. Da war dann eigentlich von Deutschland und Russland und so weiter erstmal nicht mehr die Rede, ne? Aber die waren beteiligt.
Ja? Genau, die waren beteiligt. Deren Rolle war auch nicht unwichtig. Sowohl die Russen als auch die Deutschen haben eine sehr konstruktive Rolle gespielt bei den Verhandlungen. Aber es ging natürlich darum, dass dieser Zwist, der seit der iranischen Revolution von 1979 zwischen den USA und Iran besteht, beigelegt wird, sodass die Hauptakteure sicherlich die Amerikaner und die Iraner waren. Aber wie gesagt, die anderen Großmächte sind weder irrelevant, noch haben sie sind weder irrelevant und sie haben hinzu natürlich auch eine konstruktive Rolle gespielt, dass es dann zum Erfolg der Verhandlungen gekommen ist, am 14. Juli.
Ja, dieser Zwist USA-Iran hat ja tiefere Wurzeln oder auch weiter zurückgehende Wurzeln. Vielleicht können wir da kurz nochmal dran erinnern, dass es ja 1953 eigentlich auch schon eine Art Revolution im Iran gab. Dann wurde Präsident Mossadegh demokratisch gewählt und
Ministerpräsident,
wie hieß das damals, genau, ja. Und wurde dann, warum, weggeputscht mithilfe des CIA und dann kam der Schah, der dann sehr oft hier in der deutschen Presse mit seinen zwei Frauen aufgetaucht ist, an die Macht. Was war denn damals die Ursache und spielt das heute noch eine Rolle?
Ich muss mich da klein wenig, also es gab keine Revolution in Iran, sondern das Revolutionäre, in Anführungsstrichen, was passiert ist damals, war, dass der demokratisch gewählte Ministerpräsident Mohammad Mossadegh, ein in der Schweiz ausgebildeter Jurist, das iranische Erdöl nationalisieren wollte, was bis dato unter Kontrolle der Briten war.
Genau, also für mich ist das eine Art Revolution. Revolution genau, ist für mich nicht immer verbunden mit Aufständen, Waffen und so weiter. Eben,
genau.
Ja, okay.
Genau, da hast du recht. Ja. Deswegen, das war das Revolutionäre, was passiert ist. Und das war natürlich im Kontext des Kalten Krieges. Und es gibt mittlerweile ein Buch, was, glaube ich, letztes Jahr veröffentlicht wurde. Dieses Buch dokumentiert Quellen, die bislang verschlossen waren. Es wurde vom vielleicht berühmtesten iranischen Historiker verfasst, Ervand Abrahamian, der Professor an der City University of New York ist. Mhm. Und Abrahamian hat darauf hingewiesen, dass es nicht etwa so ist, wie manchmal suggeriert wird, dass Mossadegh in den Verhandlungen mit den Briten zu uneinsichtig gewesen ist und bestimmte Konzessionen nicht gemacht hat, obgleich er die Möglichkeit dazu gehabt hätte, sondern dass die Briten einzig und allein darauf bedacht waren, dass sie die Kontrolle über das ganze iranische Erdölprogramm oder Erdölindustrie beibehalten. Und das war etwas Indiskutables für Mossadegh, sodass es zum Scheitern der Verhandlungen gekommen ist. Mhm. Danach gab es auch Sanktionen, also es gibt halt Parallelen auch zur heutigen Zeit. Es gab Sanktionen, die auferlegt wurden gegen Iran, auch damit Iran kein Öl mehr exportieren konnte. Dann gab es eine Verständigung zwischen den Briten und den Amerikanern, also zwischen den beiden Geheimdiensten, der MI6 und der CIA. Und man wollte dann, keine andere Möglichkeit gesehen aus imperialer Perspektive, als einen Militärputsch zu organisieren, Operation Ajax, was im Endeffekt auch erfolgreich war. Und 1953 kam es zum Coup d'État gegen Mossadegh. Und wie du schon gesagt hast, wurde danach ein Schah installiert auf den Frauenthron, der dann das Land sehr autoritär und diktatorisch regiert hat bis zur Revolution von 1979, auch mit großer Hilfe der CIA, die den iranischen Geheimdienst damals ausgebildet hat und sehr, sehr wichtig war für die Bildung des iranischen Geheimdienstes SAVAK. Der Coup von 1953 ist eigentlich ein Vorläufer. der iranischen Revolution, weil nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Iraner sozusagen durch diesen Coup verletzt wurde und man dieses Selbstbestimmungsrecht versucht hat, sich zurückzuholen mit der Revolution von 1979. Was vielleicht interessant ist, im Zusammenhang mit dem Coup noch zu erwähnen, ist die Tatsache, dass Mossadegh damals in der amerikanischen Presse, obgleich man ihn noch 1951, wenn ich mich nicht irre, war er auf der Titelseite von Time Magazine und wurde zum Man of the Year von Time Magazine ernannt. Mhm. Und das halt auf einem Cover, wo er zu sehen ist und überall in verschiedenen Ländern, meist auch ölreiche Länder des globalen Südens, sieht man Fäuste, die emporsteigen. Also dass Mossadeghs Ölnationalisierungsprogramm auch ein Vorbild für den gesamten globalen Süden gewesen ist. Das war für alle damals damals sehr, sehr klar und auch für die Amerikaner, die sich am Anfang des Konfliktes sehr, sehr kritisch geäußert hatten gegenüber dem britischen Kolonialismus, gegenüber Iran, aber dann doch gemeinsame Sache gemacht haben mit den Briten bei dem Coup. Und sie haben das dann zu Hause sozusagen so legitimiert, dass Mossadegh ein Kommunist sei und ein Terrorist sogar. Er wurde sogar als Terrorist benannt. Mhm. Und das alles ist natürlich auch interessant, weil man das auch in den letzten Dekaden auch ähnliche Entwicklungen gesehen hat, wie bestimmte Menschen oder bestimmte Politiker dann auch diabolisiert werden. Sozusagen
markiert werden, genau.
Markiert werden und Abschluss quasi freigegeben werden.
Ja. Mhm. Okay. Im Iran selbst, also wie sieht man das Abkommen und wie sieht denn das Abkommen jetzt überhaupt aus? Also im April gab es noch Probleme, ne, für Obama, das im Senat durchzusetzen. Dann wurde irgendwie dieser Streit beigelegt. Hat da der Iran noch weitere Konzessionen gemacht? Und was ist jetzt eigentlich dabei rausgekommen? Also keine Atomwaffen für den Iran. Was ist mit den Sanktionen, zu denen du ja viel gearbeitet hast? In welchem Verhältnis steht das jetzt zueinander? Mhm.
Also es gab im April die Erklärung von Lausanne. Und die Erklärung von Lausanne definiert eigentlich die Eckpunkte des Joint Comprehensive Plan of Action, der am 14. Juli dann unterzeichnet wurde zwischen den Verhandlungspartnern. Und der 14. Juli ist quasi das Datum des sogenannten Iran-Deals. Und dann haben wir, das heißt, im April hatten wir bereits diese Eckpunkte schon definiert. Aber das, was du erzählt hast mit Obama und wie er versucht hat, innerhalb der, dass es halt Diskussionen gab, die gab es natürlich vorher schon, aber die Hauptdiskussion hinsichtlich der Ratifizierung des Abkommens durch den US-Kongress hat natürlich dann später stattgefunden, also im Sommer.
Mhm. Und hat das nochmal zu Änderungen dann in diesem Vertragstext geführt?
Diejenigen, die halt gegen den Deal waren, waren im Endeffekt nicht erfolgreich. Das heißt, Obama hat sich durchsetzen können und hat die Vorteile des Iran-Deals genauso wie die iranische Seite auch am Tag danach quasi angefangen zu propagieren. Sodass es eigentlich ganz gut aussieht, dass das Abkommen, so wie es vereinbart worden ist, auch realisiert werden kann. Im Kern ist das Abkommen natürlich beinhaltet es Konzessionen von beiden Seiten. Auf der einen Seite sollen die Iraner alles unternehmen, damit das Atomprogramm vollkommen transparent ist. Mhm. Auf der anderen Seite sollen dann, sobald diese Transparenz und die Inspektion des iranischen Atomprogramms auch Ende des Jahres im Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde dann bestätigt werden, sollen sodann die Sanktionen, sprich dann ab Anfang 2016, wegfallen. Mhm. Das ist quasi der Hauptdeal zwischen beiden Seiten. Ja. Also die Transparenz
also es gibt aber
im Nuklearprogramm auf der anderen Seite Sanktionslockerung und die Aufhebung sämtlicher Sanktionen.
Aber es gibt jetzt unmittelbar noch keine Lockerung, so eine Teillockerung der Sanktionen, dass man sagt.
Es gibt teilweise beispielsweise beispielsweise die Schweizer haben ihre Sanktionen aufgehoben Anfang des Jahres bereits, sehr, sehr früh vor allen anderen. Aber es gibt noch keine, bis dato keine Sanktionslockerung in Bezug auf die unilateralen Sanktionen der USA und der EU, die sehr, sehr, die schwerwiegendsten Sanktionen darstellen. Das bedeutet, der Prozess der Sanktionslockerung, obgleich mittlerweile natürlich punktuell kleine Sanktionslockerungen schon erfolgt sind, aber in den wichtigen Bereichen wird das dann erst nach 2016, also ab 2016 der Fall sein, nachdem das grüne Licht der Internationalen Atomenergiebehörde kommt.
Mhm. Du sagst schwerwiegende Sanktionen. Vielleicht kannst du, da hast du ja sehr viel drüber geschrieben, nochmal was sagen zu diesen Sanktionen. Man hat die ja begründet damit, damit schwächt man sozusagen die Regierung, man hält sie davon ab, aggressiv nach innen und außen zu sein, und wir führen damit auf irgendeine Art und Weise dann doch demokratischere Zustände herbei. Aber wie haben diese Sanktionen gewirkt? Wie haben sie auf die Regierung gewirkt? Wie haben sie auf die Bevölkerung gewirkt?
Das stimmt. Also ich habe die letzten Jahre hauptsächlich zu den Sanktionen geforscht. Nicht nur die innenpolitischen und geoökonomischen, also die globalen Auswirkungen, sondern auch die Auswirkungen in Bezug auf Konfliktlösung, und habe dabei festgestellt, dass Sanktionen in all diesen Bereichen eher kontraproduktiv wirken. Und das wiederum ist im Einklang mit der Sanktionsliteratur, die man sich anschauen kann. Da sieht man auch, dass sehr, sehr wenige Sanktionen genau jene Ziele umsetzen können, für die sie ins Feld geführt werden. Die Sanktionspolitik wurde natürlich jahrelang legitimiert dadurch, dass man dadurch einen Kriegsgang vermeiden könnte, indem man Sanktionen auferlegt. Bloß sind Sanktionen auch selbst keine unriskante Geschichte. Wir wissen von den Erfahrungen im Irak in den 90er Jahren bis 2003, also ungefähr 12, 13 Jahre Sanktionsregime seitens der Vereinten Nationen, dass Sanktionen sehr desaströse und katastrophale Auswirkungen haben können. Im konkreten Fall Iraks hatten wir es damit zu tun, dass laut UN-Angaben diese Sanktionen über eine Dekade lang über 500.000 Kindern das Leben gekostet haben, allein Kindern. Weil natürlich Sanktionen, um es sehr, sehr kurz zu erklären, Sanktionen sind oftmals da, haben oftmals die Auswirkung, dass der legale Handel illegalisiert wird. Das bedeutet, dass sämtliche Branchen im Endeffekt unter Sanktionen fallen. Das hat damit zu tun, nehmen wir auch das Beispiel Iran nun, dass quasi das Sturm des Auges innerhalb des internationalen Sanktionsregimes gegen Iran waren die Finanz- und die Bankensanktionen. Und wenn das quasi das Auge des Sturms darstellt, bedeutet das, dass diese Finanz- und Bankensanktionen sich dann ausbreiten auf sämtliche Branchen, auch zivile Branchen, weil man schlicht und einfach keinerlei Transaktionen mehr machen kann. Das heißt, Iran war dann beispiellos international isoliert vom internationalen Finanz- und Bankensystem. Und darunter haben sehr, sehr viele zivile Branchen gelitten, und beispielsweise auch die medizinische Versorgung der Bevölkerung, weil die Iraner nicht in der Lage waren, obgleich auch das Geld vielleicht auch da war, notwendige Einkäufe im medizinischen Bereich im Ausland zu tätigen, um diese dann auch für in der inländischen Produktion weiter zu nutzen. Also es sind sehr, sehr viele Menschenleben auch damit aufs Spiel geraten. Und diese Sanktionen haben eben nicht das zum Effekt gehabt, was uns die Politiker weismachen wollten, dass nämlich die Sanktionen gezielt, klug, intelligent seien, um das autoritäre Regime zu schwächen und im Endeffekt dann quasi die Zivilgesellschaft zu empowern. Genau das Gegenteil ist passiert, und davor habe ich sehr, sehr früh schon gewarnt, dass nämlich Sanktionen, dass der Staat über Wege und Mittel verfügt, um für die hohen Kosten, die im Zusammenhang mit Sanktionen entstehen, aufzukommen und diese Kosten sogar zu externalisieren auf die Gesellschaft. Mit anderen Worten ist es dazu gekommen, dass bestimmte regimenahe Entitäten, vor allen Dingen Revolutionsgarden, viele Einfuhren dann monopolisieren konnten im Zuge der Illegalisierung des legalen Handels, wenn man so möchte. Und so dadurch auch ihre politisch-ökonomische Macht innerhalb der Machtstruktur festigen konnten. während aber die Zivilgesellschaft geschwächt wurde, nicht nur aus verschiedenen Aspekten her, zum Beispiel, dass aufgrund von Fabrikschließungen, die es sehr, sehr viele gegeben hat, weil viele Produktionsstätten einfach nicht mehr weiterhin produzieren konnten, weil man bestimmte Einzelteile und sonstige Güter nicht mehr aus dem Ausland importieren konnte. Somit ist dann natürlich auch die Arbeitslosigkeit gestiegen im Zuge solcher Vorfälle. Zum anderen habe ich die medizinische Versorgung auch schon angesprochen. Und im Endeffekt hat sich die wirtschaftliche Situation der Iraner noch verschlimmert durch die Sanktionen, sodass ein zivilgesellschaftliches, nach Demokratie strebender Aktivismus dann sich dann dadurch notwendigerweise reduziert hat. Ja, ein Bürger quasi, der über sein wirtschaftliches Überleben sich kümmern muss, hat weniger die Muße und die Energie und die Zeit, sich dann für zivilgesellschaftliches, demokratisches Engagement einzustellen. Das erklärt auch, weswegen sehr früh schon die iranische Zivilgesellschaft, also zivilgesellschaftliche Gruppierung in Iran, sich vehement gegen die Auferlegung von Sanktionen ausgesprochen haben, was aber leider die hiesige Politik mehr als ignoriert hat.
Und die hiesigen also, Medien offenbar
um
auch.
Um noch ein Fazit zu geben, ja. Die Sanktionen haben dazu geführt, wie ich das formuliert habe in einem Artikel für die Blätter für deutsche und internationale Politik, dass der Machtvorsprung des autoritären Staates sich gegenüber der Zivilgesellschaft erhöht hat.
Mhm. Ich habe hier einen Artikel, den du in der FAZ geschrieben hast, nur um auch nochmal eine etwas weiter rechts angesiedelte Presse zu erwähnen. Also du streust sozusagen so weit wie möglich deine Erkenntnisse, ne? Das kann man so sagen.
In der FAZ hatte ich, genau, im FAZ-Feuilleton hatte ich, glaube ich, Anfang 2013 einen Artikel, genau, wo ich diese quasi die Ergebnisse essayistisch aufbereitet habe. Ich glaube, der Titel ist wie
Warum Sanktionen den Tyrannen helfen, steht
genau,
bei mir drüber.
Tyrannen, ja. Tyrannen helfen, genau. Ja. Und wo ich auf einerseits auf diese Dynamiken innerhalb Irans hingewiesen habe, dass eben jene gestärkt werden, die man angeblich zu schwächen versucht. Aber da auf der anderen Seite habe ich auch sehr stark die westliche Sanktionspolitik kritisiert, weil sie in meinen Augen mit einer demokratischen Außenpolitik nicht viel zu tun hat, weil sie im Endeffekt die Bevölkerung sehr stark schädigt und nicht etwa die Machthaber, obgleich es so suggeriert wird. Ja. Aber man muss auch die Sanktionslogik innerhalb der westlichen Außenpolitik vielleicht mal vor Augen führen, denn für viele Außenpolitiker ist, wenn eine außenpolitische Krise zustande kommt, eines der ersten Sachen, die man tut, wenn nicht gar die erste Maßnahme, die man unternimmt, ist die Auferlegung von Sanktionen. Das kann man jetzt in den letzten Jahren natürlich in Bezug auf die Syrien-Krise beobachten. Als die Syrien-Krise ausbrach, war das Erste, was der Westen gemacht hat, waren auch Sanktionen aufzuerlegen. Es gibt auch syrische revolutionäre Aktivisten innerhalb Syriens, die gegen das Assad-Regime kämpfen, die eben jene Sanktionen aus ähnlichen Gründen wie in Iran selbst auch ablehnen. Weil nämlich auch dort wiederum machtvollere Gruppierungen über die Ressourcen verfügen, um für die höheren Kosten im Zuge der Sanktionen aufzukommen. Und diese Möglichkeiten haben natürlich nicht jene Entitäten, die halt keinen privilegierten Zugang zum Regime haben. Auf der anderen Seite gab es auch Sanktionen als erstes Mittel in Bezug auf die sogenannte Ukraine-Krise gegen Russland. Also man sieht, dass Sanktionen ein sehr, sehr beliebtes Mittel sind, aber die Wirkung von Sanktionen ist auf jeden Fall in Frage zu stellen, weil Sanktionen, wie schon eingangs erwähnt, auch in was die Literatur aussagt, kaum zielführend sind.
Okay, ganz davon abgesehen, ob diejenigen, die die Sanktionen einführen, wirklich die Ziele verfolgen, die sie nach außen hin verkünden damit und ob es ihnen vielleicht völlig egal ist, dass da diese Kollateralschäden nämlich bei zum Teil Hunderttausenden von der Bevölkerung eintreten. Aber das wäre eine eigene Diskussion. Ich würde gern von dir noch mal ein bisschen hören, wie du die Situation im Iran selbst einschätzt. Also du schätzt sie offenbar so ein, dass diese Führung des islamischen Staates, es ist ja auch nicht der Präsident selbst der mächtigste Mensch, soweit ich weiß, sondern eigentlich der islamische Führer, also Ali Khamenei, ne? dass die durchaus nicht unbedingt für eine soziale Gleichheit da sagen und eintreten, was ja möglich wäre, selbst unter einem Sanktionsregime, dass man sagt, wir gucken mal, dass da möglichst alle wenig drunter leiden, sondern es gibt dann schon ganz große soziale Unterschiede. Und vielleicht dazu ein paar Worte von dir. Und sind unter diesem autoritären Regime überhaupt irgendwie Gegenkräfte im Land noch möglich, am Arbeiten wirksam?
Also falls man sich die politische und politökonomische Struktur der Islamischen Republik anschaut, seit der Revolution, sieht man, dass es ein hohes Grad an Monopolisierung von Macht politischer und wirtschaftlicher Natur ist. Das bedeutet, dass das Gros, dass die große Mehrheit der iranischen Bevölkerung strukturell ausgeschlossen ist an Teilhabe an Wissenschaft, an wirtschaftlichen und politischen Partizipation. Es gibt eine ausschließlich islamistische Elite, die das Land regieren, und dieses Spektrum der islamistischen Elite, die reicht von sogenannten Reformern, zum Beispiel der vorletzte Präsident Mohammad Khatami, bis hin zu rechtskonservativen Kräften wie der letzte Präsident Ahmadinejad, aber auch noch radikaler bis zu sehr, sehr rechten Gruppierungen. Das ist quasi das gesamte Spektrum der iranischen politischen Elite. Das bedeutet wiederum, dass sehr viele andere politische Gruppierungen systematisch ausgeschlossen sind aus diesem Mechanismus. Wenn man vor Augen hält, dass der Iran in seiner modernen Geschichte eigentlich drei dominante politisch-ideologische Formationen oder, wenn man möchte, politische Kulturen hat, also nicht nur der Islamismus, sondern auch der Nationalismus und der Sozialismus, all diese großen Kategorien, wo es sicherlich auch Überlappungen wiederum gibt, gibt es in Iran, und die zwei letzteren sind systematisch ausgeschlossen, sodass halt nur eine einzige politische Kultur quasi dort fast alle Machtmittel in der Hand hat. Die iranische Verfassung ist natürlich demokratischer als beispielsweise Verfassungen in anderen autoritären Regimen auch der Region, Saudi-Arabien oder andere. Aber es hat auch einen sehr, sehr hohen autoritären Teil. Und dieser autoritäre Teil ist sehr viel wichtiger, weil der von dir angesprochene Ali Khamenei ist quasi das Staatsoberhaupt und hat sämtliche Machtmittel eigentlich in seiner Hand.
Vor allen Dingen kann er ja auch über das Militär entscheiden, ne?
Und genau, Einsatz, er ist ja Oberbefehlshaber des Militärs. Er ernennt sehr, sehr wichtige Leute im Justizapparat, in den Moscheen, wo er auch seine ideologische, politischen Ansichten dadurch auch verbreitern kann. Mhm. Und er verfügt über ein sogenanntes Büro, obgleich dieser Begriff, ziemlich niedlicher Begriff dafür ist, dass es eigentlich ein, wenn man ein bisschen übertrieben sein müsste, könnte eine Parallelregierung, das sind tausende von Angestellten, die er hat, und es gibt und dort innerhalb seines dieses Büros oder dieses Office gibt es sämtliche Ressorts, die dort auch vertreten sind. Mhm. Das heißt, er hat unglaublich viele Macht, und es gibt ja auch, um auch die ökonomische Dimension vor Augen zu halten, es gab einen Bericht von Reuters Investigation von vor 2 Jahren ungefähr, die geschaut haben, über wie viel Vermögen das iranische Staatsoberhaupt eine Kontrolle ausübt. Und das Resultat war 80 Milliarden. Das sind ungefähr ein Viertel des iranischen Bruttoinlandsproduktes, die unter der Kontrolle einer einzigen Person an der Spitze des Staates sind. Also wir haben es mit einer unglaublichen Machtmonopolisierung zu tun. Mhm. Und im Zuge der neuen Regierung wurden alte Kräfte, die zu Ahmadinejads Zeiten isoliert wurden, wieder hereingenommen, mit dem Ziel eigentlich, dass die soziale Basis des Regimes erweitert wird, vor dem Hintergrund der innenpolitischen Krise, die es im Zuge der 2000 der Präsidentschaftswahl, der umstrittenen Wiederwahl von Ahmadinejad 2009 gegeben hat. Also man hat versucht, mit Rouhani, dieser neuen Figur, da ein bisschen Stabilität hereinzubringen in die Politik. Was auf der anderen Seite gibt es, was du gefragt hast, ist die Frage nach möglichen Oppositionskräften. Da muss man auch wiederum einen Blick auf die Geschichte werfen, um zu identifizieren, wer so die wichtigsten Gruppierungen sind. Es gibt natürlich eine Geschichte der sozialen Bewegung in Iran, die 100 Jahre alt ist. Es gibt die Frauenbewegung, die Studentenbewegung, die Arbeiterbewegung, die immer eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen haben bei sozialen Kämpfen in Iran. Wenn wir alle, die Frauenbewegung ist auch noch hinzuzufügen.
Ja, hattest du genannt, ja.
Mhm. Genau, das hatte ich als erstes genannt. Mhm. Die Frauenbewegung ist mehrheitlich im Ausland. Durch die Repression vor allen Dingen während der Ahmadinejad-Zeit sind eigentlich alle bekannten Figuren der iranischen Frauenbewegung mittlerweile im Ausland.
Also zum Beispiel Shirin Ebadi, die Friedensnobelpreisträgerin,
zählst du die dazu? Genau, Shirin Ebadi, obgleich sie jetzt nicht so zu den traditionellen Frauenrechtlerinnen gehört hat, zumal sie auch sehr viel, also ihre Anwaltspraxis ging auch sehr viel über, also sie hat sehr viel im Bereich Kinder gemacht.
Mhm. Also sie ist jetzt auch in England, ne?
Genau, sie ist auch, genau, also also ich weiß das halt beispielsweise, die Tochter hat auch an meiner Universität promoviert. Mhm. Es sind sehr viele im Ausland, sodass halt im Inland eigentlich es sicherlich nicht so ist, dass es keine Frauenbewegung mehr gibt, aber sie ist halt sehr, sehr geschwächt. Die Studentenbewegung ist auch sehr geschwächt, zumal auch in der vergangenen Dekade in den Universitäten rechte Gruppierungen eine unglaubliche Hegemonie einnehmen konnten, sodass Andersdenkende dort einen sehr, sehr schwierigen Status haben. Was die Arbeiterbewegung anbelangt, ist es jene soziale Bewegung, die am meisten Repression ausgesetzt ist. Alle bekannten Führer der iranischen Arbeiterbewegung sind allesamt im Gefängnis. Es gab jetzt im September gab es einen Vorfall, wonach ein bekannter iranischer Gewerkschafter, ein linker Gewerkschafter, der im Gefängnis saß, ermordet wurde im Gefängnis.
Das wäre sozusagen meine Frage. Also die im Gefängnis sitzen, haben es wenigstens noch überlebt. Es gab doch bestimmt auch viele Todesurteile, aber auch Ermordungen. Ne? Also du hast jetzt eine erwähnt. Also man kennt das aus Lateinamerika, aus rechtsautoritären Diktaturen, wo halt gerade Gewerkschafter vielfach einfach ermordet werden durch Todesschwadronen und sowas. Gibt es sowas im Iran auch?
Es gibt keine Todesschwadronen in dem Sinne, obgleich es auch radikale Kräfte gibt, die beispielsweise zur Demonstration dann auch sehr, sehr gewalttätig auf den Straßen agieren. Also es gibt so Gangs und so weiter schon. Aber es gibt einen sehr, sehr repressiven Justizapparat, der recht unabhängig agiert und in Händen sehr rechter Kräfte ist. Aber die Tatsache, weswegen weltweit nicht nur in Iran vor allen Dingen Arbeiterführer und Gewerkschaftler einer massiven Repression ausgesetzt sind gegenüber dem Staat, liegt natürlich damit zusammen, dass die Gewerkschaften, die Arbeiterbewegung natürlich Änderungen innerhalb der politischen Ökonomie des Landes haben möchten. Sie wollen größere Chancen für die Arbeitnehmerschaft, größere Partizipationsmöglichkeiten und Einkommensverteilung und so weiter, Vermögensverteilung. Und all das ist natürlich ein Dorn im Auge der Herrschenden. Das ist etwas sehr, sehr Sensibles, wenn man quasi die Fründe des Regimes oder der Regime, denen das streitig machen möchte. Und das ist genau das, weswegen diese Gewerkschaften denen so sehr ein Dorn im Auge sind und deswegen auch sehr hohe Repressionen ausgesetzt werden. Aber man muss auch in Bezug auf Iran nochmal vor Augen führen, obgleich die Berichterstattung ja suggeriert hat, dass zu Ahmadinejads Zeiten Iran die Inkarnation des Bösen war und zu Rouhanis Zeiten ist nunmehr alles sehr, sehr schön und kaum schöner vorzustellen und alles scheint jetzt in gleißendem Licht. Und beide Porträtierungen sind natürlich fehlgeleitet. Also weder war die frühere Porträtierung richtig noch die heutige. Und die heutige ist deswegen auch nicht richtig, wenn man sich anschaut, dass seit der Amtsübernahme des iranischen Präsidenten hat sich die Menschenrechtslage in Iran sogar noch verschlechtert. Und es gibt viel mehr Hinrichtungen. Iran hat mittlerweile den Weltrekord bei der Hinrichtungsrate. Mhm. Das deutet darauf hin,
dass... Also bezogen auf die Bevölkerungsstärke oder absolut sogar?
Rate, also bezogen auf die Bevölkerung.
Ja, aber also es sind, glaube ich, bis zu 1000 Todesurteile im Jahr. Ne?
Also das kommt, ja. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht vor mir, aber das sind sehr, sehr hohe Zahlen, was sehr, sehr beunruhigend ist. Ja. Und das ist etwas, was leider Gottes auch in sehr, sehr vielen Iran-Analysen eine sehr, also gar keine Rolle spielt. Also die Menschenrechtssituation spielt gar keine Rolle mehr. Man ist sehr, sehr stark darauf erpicht, wie das jetzt politisch und vor allen Dingen auch wirtschaftlich weitergeht, weil natürlich im Westen sehr, sehr starke wirtschaftliche Interessen in den Startlöchern stehen, um diesen iranischen Markt von 80 Millionen Menschen zu entern.
Genau.
Ja. Und das ist etwas, was ein großes Manko ist in den gegenwärtigen Iran-Analysen der letzten 2 Jahre. Da muss man auf jeden Fall mit einer besonderen Skepsis sich all dies anschauen, denn es ist schon sehr merkwürdig, dass halt das Thema Menschenrecht doch sehr wichtig anscheinend war während der Ahmadinejad-Zeit, aber jetzt nunmehr überhaupt keine Erwähnung mehr findet.
Ja. Wie ist eigentlich sozusagen der Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien zu sehen und wie wirkt er sich regional in den anderen Konflikten dort aus, in Syrien, in Palästina, in den umliegenden Ländern?
Der Konflikt, also es gibt einen kalten Krieg, wenn man so möchte, und teilweise einen heißen Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien im nahen Mittleren Osten, genauer gesagt in Westasien. Beide Länder haben den Wunsch, die erste Geige zu spielen in der Region, quasi als stärkstes Land auftreten zu können und auch Einfluss und Macht Einfluss und Macht zu haben innerhalb der Region. Man muss natürlich sehen, dass Saudi-Arabien der engste Verbündete zusammen mit Israel der NATO-Staaten ist. Deswegen, das ist zum einen. Zum zweiten ist einer der wichtigsten Waffeneinkäufer weltweit und es ist der wichtigste Ölproduzent weltweit. Das heißt, es hat diese Machtressourcen, auf die es zurückgreifen kann. Und diese privilegierte Position der Saudis und auch der Israelis wird nunmehr von diesen beiden Ländern als gefährdet betrachtet im Zuge des Iran-Deals. Weil man natürlich beobachtet hat, dass es zu sehr, sehr eng Verhandlungen gegeben hat, dass es sehr, sehr enge Verhandlungen gegeben hat zwischen der amerikanischen und der iranischen Seite in den letzten 1,5 Jahren ungefähr, die dann zu einem erfolgreichen Abschluss des Atomdeals auch geführt haben, sodass man befürchtet, dass es eine strategische Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik geben wird, weg von Israel und Saudi-Arabien und hin zu Iran. Also das ist eine gehörige Portion, wenn man so möchte, auch strategische Eifersucht, die natürlich auch materielle Konsequenzen hat, ist festzustellen. Und dann gibt es natürlich Konflikte, es gibt Konfliktherde in der gesamten Region, wo Iran und Saudi-Arabien aufeinanderstoßen. Du hast einige genannt. Die wichtigsten wären natürlich Syrien. Iran unterstützt sehr stark den Staat, das Assad-Regime. Mhm. Saudi-Arabien und andere Länder des Golfkooperationsrates, also andere Scheichtümer, haben die Opposition sehr stark unterstützt, vor allen Dingen die radikal-islamistische Organisation, was auch damit zusammenhängt mit dem Aufstieg von IS. Ja. Aber das ist nicht nur der einzige Faktor. Denn der Aufstieg von IS hat zuvorderst mit der Situation im Irak zu tun. Wir hatten 2003 die amerikanische Invasion des Irak. Im Zuge dessen hatten wir die Zerstörung des irakischen Staates. Die Armee wurde aufgelöst. Es gab keinerlei staatliches Gefüge mehr. Und dann gab es natürlich all die Dynamiken der Okkupation, des Widerstandes und dann später von auch bürgerkriegsähnlichen Szenarien. Und innerhalb dieses Prozesses, vor allen Dingen der Auflösung des der irakischen Armee und sehr vieler Militärs, die halt im Baath-Regime innerhalb der irakischen Armee eine große Rolle gespielt haben, zusammenhängen mit dem anderen Faktor, was nämlich ist, dass die Amerikaner und die Iraner die gleiche schiitisch dominierte Regierung in Bagdad unterstützt haben. All das hat dazu geführt, dass die sunnitische Bevölkerung ungefähr 40% des Landes sich zunehmend nicht mehr wiedergefunden hat, keine Möglichkeiten der politischen und sonstigen Partizipation innerhalb des Anführungsstrichen des neuen Irak hatte. Und das erklärt, weswegen auch der IS sich so sehr ausbreiten konnte, weil sich der IS auch teilweise dargestellt hat, dass als eine Kraft, die in der Lage ist, gegen das neue autoritäre, von Schiiten dominierte Regime etwas zu machen. Und da ist natürlich, da trägt auch natürlich die iranische Außenpolitik eine kleine Mitverantwortung, weil man diesen Prozess, weil man keinerlei Anstrengungen unternommen hat, dass das Post-Saddam-Irak auch eine Beteiligung von sowohl Schiiten als auch von Sunniten hat. Die Saudis haben im Irak haben erstmal mit großer Konsternation festgestellt, dass der Iran als stärkster Akteur in Post-Saddam-Irak avancierte, dass es eine Interessenüberlappung zwischen den Iranern und den Amerikanern gegeben hat bei der Unterstützung der Maliki-Regierung in Bagdad. Und haben es selber versäumt, diplomatisch aktiv zu werden. Also sie haben beispielsweise gar keine Botschaft in Bagdad lange Jahre gehabt. Ich weiß nicht, es wird jetzt diskutiert, ob man das jetzt macht. Also man hat sich auch teilweise selber quasi die Einflussmöglichkeiten reduziert. Und es gibt hochrangige saudische Politiker, wenn man so möchte, beispielsweise der langjährige Geheimdienstchef, der vor wenigen Monaten noch in einem Interview mit der BBC von der iranischen Okkupation des Irak gesprochen hat. Also das sind so quasi die Worte, die da benutzt werden. Es gibt aber, wie mein Kollege Sebastian Sohns von der DGAP sagen würde, es gibt eine Iranoia innerhalb Saudi-Arabiens. Das bedeutet, es ist eine Paranoia über die tatsächliche iranische Einfluss und Macht in der Region. Das hat auch damit zu tun, dass es in Saudi-Arabien eigentlich gar keine Iran-Experten gibt. Es gibt keinerlei Iran-Expertise in Saudi-Arabien. Und das führt dazu, dass man diese iranische Herausforderung, wie man das nennt, viel zu sehr, sehr stark
überzeichnet.
Ja. Und diese Überzeichnung findet vor allen Dingen, im Jemen statt. Denn in Jemen wird suggeriert von den Saudis, dass die Iraner da ziemlich viel Macht hätten und die Houthis Schiiten seien, was sie wiederum nicht sind. Die Houthis haben keinerlei eigentlich Verbindung zum iranischen Schiitentum. Wie Volker Perthes, der Leiter der Stiftung Wissenschaft und Politik, das zutreffend formulierte, diese Houthis wurden eigentlich zu geopolitischen Schiiten gemacht, obgleich sie keine Schiiten sind. Die Saudis haben quasi die iranische Rolle in Jemen überzeichnet, um ihre eigene Politik im Jemen zu rechtfertigen und auch ihre Aggression. Und man muss ja sehen, dass der saudische Aggressionskrieg in Jemen unglaublich katastrophal ist. Ja. Es gibt da mittlerweile auch Bodentruppen der Saudis und all das wird auch diplomatisch, logistisch auch gedeckt von der amerikanischen Seite. Und jetzt kommen wir auf die Rolle der Europäer und der Amerikaner. Das heißt, es gibt auf der einen Seite nunmehr einen Annäherungsprozess mit Iran. Auf der anderen Seite gibt es die strategischen, militärischen und sonstigen engen Verbindungen und Unterstützung der traditionellen Verbündeten, auch Saudi-Arabien. Und die große Frage in der Zukunft wird sein, wie wird man im Westen genau diesen Widerspruch zu überbrücken wissen, dass man sich zugleich annähert an Iran, aber auf der anderen Seite jene sehr, sehr engen Beziehungen mit Saudi-Arabien weitermacht. Also all das ist großer Widerspruch. Mhm. Obgleich das, was natürlich von Nöten ist, ist eine Aussöhnung zwischen Iran und Saudi-Arabien, weil ohne solch eine Aussöhnung und Verständigung ist eine Befriedung der Region kaum vorstellbar. Und es gab, die iranische Seite ist sicherlich sehr interessiert an einer Verständigung mit den Saudis, aber es gibt da sehr, sehr große Komplikationen, weil natürlich beide Seiten einen gewissen Hegemonieanspruch haben, was die Region anbelangt.
Und auch wahrscheinlich eben gegensätzliche ökonomische Interessen. Also wenn der eine mehr Handel treiben kann mit dem Westen zum Beispiel und der andere dann dadurch weniger Handel treibt oder Gewinne machen kann oder so. Also würdest du denn sagen, dieser Gegensatz Schiiten-Sunniten wirkt sich vielleicht im Alltag aus, wird benutzt, aber die eigentlichen Interessengegensätze sind ökonomischer und machtpolitischer Natur?
Definitiv. Also es gab vor der Invasion des Irak 2003 war das Thema Sunniten-Schiiten überhaupt kein Thema. Auch nicht in der Region, auch nicht von den Menschen, die die Region bewohnt haben. Und das kann man, also da gibt es genug Berichte. Und das war nie und nimmer ein Thema, auch innerhalb des Irak nicht. Es kam zu einer Konfessionalisierung im Zuge der Okkupation Iraks, weil nämlich dann entschieden wurde, quasi die bis dato unterdrückten Schiiten dann an die Macht zu lassen. 60% der irakischen Bevölkerung sind Schiiten. Das heißt, man hat eigentlich auch, also die imperiale Politik hat auch diesen Konfessionalisierungsprozess befördert. Und manche würden das so sehen, dass es quasi auch Teil einer Teil- und Herrschepolitik ist, indem man halt diese Konfessionalisierung macht. Das gab es natürlich in der Geschichte auch woanders, in anderen Weltregionen. Das Problem ist, dass halt im Zuge dessen sich eine eigene Dynamik entwickelt hat und sehr viele Menschen auch innerhalb der Region diesen Diskurs über die Unterschiedlichkeit dieser beiden Konfessionen Glauben geschenkt haben. Sodass diese imperiale Konfessionalisierung, wenn man so möchte, zu einer Realität geworden ist innerhalb der Region. Ich sage nicht innerhalb der gesamten Region und auch nicht innerhalb der Mehrheit der Menschen, die dort leben, aber das ist ein Prozess, der sehr stark staatlich alimentiert wird. Die Saudis haben sehr, sehr starken antischiitischen Diskurs, den sie fahren. Ihre Ideologie ist ohnehin sehr, sehr radikal und in diesen Aspekten gibt es auch Ähnlichkeiten zum sogenannten Islamischen Staat, auch also diese Schiitenfeindlichkeit vor allen Dingen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch saudifeindliche Propaganda, die man aus Iran wiederum hört, obgleich die Iraner jetzt nicht die antisunnitische Karte in dem Sinne spielen, sondern ihre Argumentation begründet sich auf andere Aspekte. Man erachtet eigentlich all jene Scheichtümer, also die Länder des Golfkooperationsrates der arabischen Halbinsel, als nicht richtige Staaten, sondern als Konstrukte kolonialer Politik.
Genau, ja.
Und deswegen gibt es eine,
herablassende,
auch teilweise eine herablassende Haltung der Iraner.
Okay, ja, dann Ali Fatollah Nejad war das bei uns auf Radio Rüsselsheim, Radio Attac. Jetzt machen wir mit dem Interview mal Schluss und heben uns die weiteren Diskussionen, Debatten über umliegende Länder und auch über vielleicht die Weltordnung im 21. Jahrhundert, die Postunipolare, dann für die Veranstaltung am 5. Oktober auf.